was überhaupt ein Modeblog ist. Kann man überhaupt sagen, was ein Modeblog ist?
Ja, also in einem Modeblog geht es natürlich um Mode, wobei die Ziele oder die Zielsetzungen schon sehr unterschiedlich sein können. Es gibt natürlich eine Unmenge an Blogs, ich nenne sie immer Kleinmädchenblogs, wo junge Frauen aus diversen Städten Deutschlands, der Welt natürlich auch, sich selbst porträtieren und ihre neuesten Einkäufe dokumentieren oder sich auch in Umkleidekabinen fotografieren und das irgendwie mit der Welt teilen wollen und da auch ein sehr großes Publikum finden. Dann gibt es Street-Style-Blogs, wo eben wie Stil in Berlin, Sartorialist etc., wo Fotografen auf der Straße oder die Blogger auf der Straße rumlaufen und nach ihren selbstgewählten Kriterien Menschen auswählen und diese fotografieren und dann eben auch auf ihren Blogs vorstellen und damit irgendwie versuchen, den Stil ihrer Stadt darzustellen. Und dann gibt es auch noch solche, die sich mit Mode im Allgemeinen befassen, die irgendwie Trends diskutieren oder Mode als ein Lifestyle-Thema auffassen. Und dann vielleicht auch noch solche, wo ich mich eher zuzählen würde, eine verschwindend kleine Gruppierung, die sich versucht, mit Mode auf einer eher theoretischen Ebene auseinanderzusetzen. Und das sind halt alles so unterschiedliche Zielsetzungen, die sehr gerne in einen Topf geschmissen werden, weil sie natürlich im Großen und Ganzen doch sich mit Mode befassen, aber doch mitunter eine sehr unterschiedliche Ausrichtung und Zielausrichtung haben können, auch ein unterschiedliches Publikum ansprechen.
Und dann gibt es natürlich noch die das alles total vermischen, zum Beispiel auch wie Le Mats, die ja alles versuchen zu machen.
Alles nicht ganz richtig.
Oh, alles, ja, was ich fragen wollte. Le Mans gibt es jetzt seit 2007 und ihr habt es eben von Anfang an schon auch auf einer recht professionellen, also sehr professionell gesehen und das ist auch sehr professionell begriffen, auch gerade die Zusammenarbeit mit Marken und anderen Journalisten und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich nicht so, dass man 2007 irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin mache einen Modeblog und alle gesagt haben, geil, komm rin, kriegst du hier alles geschenkt, sondern das war natürlich schon so ein Weg, den ich auch selber kenne, wenn man dann sagte, ja, ich mache so einen Blog und alle so, was ist ein Blog? Das ist mittlerweile ja anders, aber seit wann hast du denn das Gefühl, dass man dich als wirklich ernsthafte Gesprächspartnerin wahrnimmt? Oder hast du das Gefühl überhaupt?
Deswegen habe ich gerade auch kurz überlegt, also das kann man natürlich nicht ganz klar mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt mit Sicherheit Agenturen oder erstmal Agenturen, die primär daran interessiert sind, auch auf die neuen Medien umzusteigen. Da sage ich mal, ist das sehr nicht leicht, aber dann entwickelt sich das dann irgendwie organisch. Und es gibt natürlich immer noch Bastionen, die uns für alle Ewigkeiten, glaube ich, verschlossen sein werden. Also es ist, wir freuen uns natürlich um den kleinen Bereich, den wir da neu erkämpft haben, aber können auch vollkommen verstehen, wenn bestimmte Türen eigentlich immer noch zubleiben.
Welche denn? Was wären das? Mir fällt gerade keine ein.
Also eine Karte bei Chanel zum Beispiel. Ne?
Glaube ich nicht. Kommt noch. Ich meine, immerhin heißt ja diese Diskussion, wenn Prada Pakete schickt. Und Chanel ist, ja, jedenfalls, was ich sagen wollte. Wenn Prada Pakete schickt, ist natürlich übertrieben. Denn ich kann, für Timmern kann ich es nicht sagen, für uns drei kann ich sagen, Prada hat uns leider noch keine Pakete geschickt. Es gibt aber durchaus schon Modeblogger international, die Prada Pakete bekommen haben. Deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt und auch deshalb, weil der Fokus dieser Diskussion sein soll, darüber zu reden, wie sich das mittlerweile verschränkt, ob das positiv ist, ob das negativ ist und wie man damit weiter umgeht. Also wie funktioniert das denn zwischen der Industrie, sage ich mal, oder den Marken, den PR-Agenturen und den Bloggern und was hat das für Schwierigkeiten, was bringt das für Schwierigkeiten mit sich? Und man hört ja oft, Modeblogs sollen quasi die unabhängige Alternative zu dem sein, was sonst in dem Modejournalismus passiert. Und wenn wir uns über Unabhängigkeit unterhalten, können wir uns eigentlich auch nur daran orientieren, was die uns allen bekannte Susie Menkes zum Beispiel macht von dem International Herald Tribune, die nichts annimmt, was über 20 Pfund wert ist, soweit ich weiß. Und das auch im Verlag, der eben mit zur New York Times gehört, ganz wichtig ist, dass man einzahlt reisen, wenn es dann irgendwo hingehen soll. Und ja, Tillmann, du bist aus einem klassischen Printgeschäft. Wie sieht es denn aus bei euch, wenn ihr das sofort zurück?
Also als ich diesen Titel gehört habe, wenn Prada Pakete schickt, wir auch rufen. Wie wäre das, das Gefühl, wenn Prada mir ein Paket schicken würde? Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das weit überschätzt ist, also wie Modefirmen Medien mit Paketen überhäufen. Also jedenfalls, ich habe das bei How to Spend It nicht gesehen, dass dort auch also irgendwas Nennenswertes in so einem Paket drin wäre und beim Zeitmagazin ohnehin nicht. Es gibt bei uns eine ziemlich klare Regelung, so kleine Sachen, die ankommen, so zu Weihnachten, können so bis zu so einem Betrag von 30 Euro im Gegenwert angenommen werden. Das sind dann, was ich so ein Visitenkarten, Täschchen oder sowas. Schön. Und das wird dann meistens verwichtelt.
Unter hässlich wichteln oder wie heißt das? Anti-wichteln.
Ja, also dass man das dann irgendwie das, verteilt. Große Geschenke dürfen nicht angenommen werden. Bei Reisen lassen wir uns eine Rechnung schreiben. Also wenn es Reisen gibt, wo man halt an einem Ziel interessiert ist und dort mit will, wenn man einen journalistischen Wert dort sieht, dann muss das, aber dann bekommen wir halt nachher eine Rechnung geschrieben und zahlen das auch.
Also ihr macht das dann quasi, um die Authentizität des Inhalts zu wahren und euch da nicht beeinflussen zu lassen?
Ja, nun, wir sind ja, das Zeitmagazin gehört ja zu der Zeit, was eine recht große Marke ist, also die ja für Authentizität steht und für Unabhängigkeit. Und das wäre für uns, also das könnten wir uns gar nicht leisten, dass man das Gefühl bekommt.
Es ist ja nun mal aber so, dass gerade im Modejournalismus sich das sehr viele leisten. Also gerade wenn man andere Publikationen anschaut, vielleicht nicht nur national, sondern auch mal international. Ich habe das mal Korruption genannt. Also die Verbindung zwischen Marken und Journalisten, zwischen PR und Journalisten ist ja sehr eng in der Mode. Also da ist es durchaus mal so, dass man von der Show zurückkommt und dann auf dem Bett das Paket mit der neuesten Balmain-Jacke liegt, nur damit man dann auch den Streetstyle-Fotografen vor die Linse laufen kann und die sagen können, oh Gott, sie hatte schon diese Jacke an und so weiter und so fort. Also das ist ja sehr verflochten und verschränkt. Grundsätzlich, man hat es auch, glaube ich, mal Condé Nast-Prinzip genannt, also das geht dann dahin weiter, dass eben die Marken, die Anzeigen schalten, dann auch in den Strecken wieder zu finden sind, also sich Inhalt redaktioneller und werblicher Content einfach oder Inhalt vermischt. Marit, würdest du sagen, das spiegelt sich derzeit in den Modeblogs wieder? Sehen wir da eine ähnliche Entwicklung?
Jein. Also so wie es jetzt im Print passiert, das ist ja schon fast ein System, wo eine Hand die andere irgendwie wäscht. Also es ist irgendwie ineinander verzahnt und läuft irgendwie so teilweise. Und das ist etwas, was sich in der Blogosphäre noch nicht in der Form etabliert hat. Also was ich beobachten kann, ist, dass es auf jeden Fall ein gegenseitiges Beschnuppern gibt, dass PR-Agenturen oder Firmen versuchen, die Bloglandschaft kennenzulernen und zu gucken, wer da so schreibt und dann vielleicht auch mal einladen und einfach mal gucken wollen, was das so für Leute sind und sich daraus schon einige Dinge ergeben, also wie letztes Jahr, vor zwei Jahren gab es diese Absolut-Geschichte zum Beispiel. Das ist dann irgendwie ja auch sowas, was man dann gemeinsam irgendwie erarbeitet. Aber was jetzt noch funktioniert und was jetzt noch passiert vor allem, ist, dass einfach Dinge rausgeschickt werden, also Pressemeldungen oder irgendwie Produktbeispiele, T-Shirts, Handys, keine Ahnung, die dann irgendwie besprochen werden sollen in den Blogs und die dann auch meistens besprochen werden, weil sich dann die Blogger irgendwie freuen, dass sie dann irgendwie was bekommen. Und sich irgendwie auch in ihrer Arbeit wertgeschätzt sehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schon so ein System Ding gibt aus Anzeigen schalten und Berichterstattung und Product Placement. Aber das vielleicht etwas ist, was sich zukünftig schon ergeben kann und auch eben schon passiert. Und ja, aber es, vielleicht ist es jetzt gerade auch noch so ein Schwebezustand, von dem Agenturen vielleicht profitieren können, weil sie eben einfach irgendwie mal was rausschicken können und das dann irgendwie relativ schnell platziert wird, was eben im traditionellen Medien so nicht passiert. Also deswegen würde ich bei Jein bleiben.
Kann okay. Ich da noch was zu?
Natürlich.
Das ist gerade, darf man hier Marken nennen oder muss ich das jetzt irgendwie mit XY? Okay. Das hatten wir nämlich vor kurzem nicht das Problem. Also ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn H&M mit der tollen Garden Collection Anzeigen auf Le Mats schaltet. Problem ist halt nur, dass wir es vor Ewigkeiten auch schon inhaltlich gecovert hatten, aber einfach, weil die Kollektion so toll war und Natascha Pulli so süß in diesem Kleid aussah, das ist dann auch so ein Punkt, wo wir uns schon fast so duckten, als diese Anzeige morgens auftauchte und wir dachten, oh Gott, nicht, dass sich einer beschwert. Manchmal sind aber Marken halt einfach inhaltlich so ein guter Fit, dass man da irgendwie, natürlich hätte ich mir gewünscht, wäre jetzt Air Berlin aufgepoppt morgens, aber wenn H&M nun mal schon so weit ist, Blogs dazu erkennen und dann eine Anzeige schalten möchte, dann sollen sie das auch tun. American Apparel ist ja, fährt das ähnliche Prinzip mit dem Facehunter und da haben bestimmt 40% der Leute irgendein Piece von American Apparel an.
Also mir ging es jetzt, das ist total richtig, was Marit sagt, das ist natürlich dieses Anzeigen schalten und dann das Vermischen mit dem Content ist noch nicht so da, weil einfach noch nicht so viele Anzeigen schalten. Das war dann in dem Fall ein Zufall bei euch. Es ist ja aber schon wirklich so, dass die PR und auch die Marken sich sehr, also das, was viel mehr gemacht wird, ist eben das, was Marit gesagt hat, man bekommt Kram, nenne ich es mal. Also man bekommt Dinge zugeschickt, Taschen, T-Shirts, Handys. Du nicht? Was machen
wir? Bei mir
stapelt sich das Zeug zu Hause. wo natürlich die eine Art Gegenleistung erwarten. Und es ist natürlich so, wenn ihr zum Beispiel was postet über die H&M Garden Collection, dann kaufen das Leute. Dann kaufen deshalb Leute diese Produkte. Kannst du, weil du ja auch, du warst ja lange bei Glam und hast so ein bisschen, hoffe ich, so ein bisschen Einblick in diese ganze wirtschaftliche Komponente, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die wirtschaftliche Relevanz in dem Fall mittlerweile ist? Bezogen auf deutsche Modeblogs, international geht es ja nochmal ganz anders ab.
Wirtschaftliche Relevanz jetzt von den Anzeigen oder von dem...
Nein, die Blogs haben. Also wenn irgendjemand XY postet in Darmstadt, ich habe mir heute diese H&M-Kette gekauft und das lesen dann 1000 Leute, weil das sind ja ungefähr die Zahl am Tag, die wir so haben. Wie spielt das da zusammen? Das kann ja auch jemand anders beantworten, das muss...
Also wir haben immer die Erfahrung gemacht, wenn das immer sehr gut passte. Jessie hat ja so, wir haben so zwei Beispiele, die wir immer wieder rauskamen. Es gab so eine Bluse und eine Strumpfhose und hätte Jessie dann in so einem Tagesoutfit gepostet und die war dann irgendwann ausverkauft. Ja, da ist natürlich schon eine wirtschaftliche Relevanz gegeben, weil die Leute das dann haben wollten. Aber das wiederum ist auch noch nicht an dem Punkt, wo wir es gerne hätten, glaube ich.
Also du willst eigentlich noch, dass wenn du was postest, dass es sofort ausverkauft wird?
Ja.
Ist, glaube ich, bei einigen internationalen Modeblogs, also ich glaube, wenn zum Beispiel Style Bubble, Susie Bubble, was von Topshop postet, kann man wahrscheinlich, wenn man 3 Stunden später das liest, nicht mehr drauf hoffen, dass man das noch bestellen kann. Aber, also was wir festhalten können ist, die wirtschaftliche Relevanz ist da und die PR-Firmen wissen das und versuchen, dessen Herr zu werden. Und ja, bitte.
Ich verstehe nicht also so ganz, was in dem Sinn der fundamentale Unterschied zwischen Blogs und anderen Modemedien ist. Ne?
Weil jetzt ich finde, Print oder online?
Also ja, Print und online. Weil ich glaube, einerseits ist das klar, sobald ein Blogger halt versucht, nicht nur toll zu sein, sondern auch irgendwann von was leben will und halt das zu seinem Beruf macht, dann ist er ja abhängig von Werbebuchungen und dann ist die Neigung, dass man den Werbekunden nicht abwatscht, wird groß sein. Ne? Andererseits sind aber Blogger auch viel abhängiger davon, dass sie halt von der Netzgemeinde ernst genommen werden. Also ich glaube, wenn man in der Vogue irgendwie eine Modestrecke sieht und denkt sich, oh, ne, da ist jetzt aber ganz schön oft Chanel drin, dann... nimmt das für die, hat die Vogue davon keinen direkten Schaden. Ne? wenn man das beim Blogger sieht und denkt sich, boah, nee, dann geht man einfach nicht mehr hin. Dann nimmt man dem einfach nicht mehr wahr und dann verliert er sehr schnell seine Relevanz. Und die Relevanz ist ja alles, was er hat, was sein Marktwert ist.
Du beantwortest eigentlich gerade schon die Frage, die ich dir gerade stellen wollte.
Oh, das ist natürlich. Wir können es aber nochmal machen.
Zurück. Nein, es ist natürlich die Frage, warum man das überhaupt diskutiert. Und das ist ja nicht eine Frage, auf die ich jetzt einfach gekommen bin, als ich heute Morgen unter der Dusche stand, sondern das ist natürlich ein Vorwurf, der an Blogs herangetragen wird. Dieses, ihr habt immer so getan, als seid ihr die wirklich echten, wirklichen Menschen, die da irgendwie halt mal bei H&M was kaufen, sondern dass Blogs überhaupt nicht mehr authentisch sind und überhaupt nicht mehr unabhängig sind, sondern abhängig. Wobei ich dazu auch sagen muss, wenn man mal ein T-Shirt geschickt bekommt, kann ich davon immer noch nicht meine Miete zahlen. Also das ist leider...
Du hast schon mal ein T-Shirt. Also.
Ja. und diese Aktion gibt es ja immer mehr, dass Firmen großflächig Blogger, ich sag mal, beschicken. Und wir hatten gerade vor kurzem eine Aktion von Samsung, die ein Fashion-Handy verschickt haben an, ich habe es 50 Blogs, so ungefähr, und die das in der Tat auch alle besprochen haben. Und zwar nicht nur mit, hallo, ich habe ein Samsung-Handy bekommen, sondern die haben da Beiträge verfasst. Ich fand es der Wahnsinn. Und was haben sie dafür bekommen? Das Handy. Im Umkehrschluss haben das die Leser dieser Blogs ziemlich diskreditiert. Die waren da sehr, sind genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Die Leser haben gesagt, was machst du hier für einen Scheiß, was hat denn dieses Handy mit diesem Blog zu tun? Für Samsung am Ende hatten sie eine Menge Clippings, wo sie aber die Kommentare alle rausschneiden mussten, weil die dann überhaupt nicht mehr zu der Strategie gepasst haben. Jetzt ist natürlich die Frage, hat sich das für Samsung überhaupt gelohnt? Haben die damit nicht mehr Schaden genommen als...
Ich glaube, Samsung, die Blogs, die nehmen davon Schaden. Also ich merke es ja an mir, wenn ich sehe, H&M macht eine neue Kampagne und die ist in der ganzen, in allen Blogs sehe ich dann ungefähr 15 Bilder aus der Kampagne, also 15 Werbemotive abgebildet, denke ich mir, dafür ist meine Zeit zu schade. Ne? Und ich finde, Samsung hat natürlich, die wissen natürlich, also sie kriegen dafür eine hohe Aufmerksamkeit für ein Handy, ne? Also für 50 Euro oder was die das vielleicht kostet, dann vom Materialwert oder 100. Diese Kontakte ist ja toll. Aber ich glaube, dass sich das auch bei den Bloggern bald dieses Abwerten, inwiefern schade ich mir da, dass das ein Prozess ist, der bald einsetzen wird. Weil Samsung gewinnt.
Also was halt interessant ist, ist, dass das genau das eben passiert ist, dass es abgewehrt ist mit Samsung. Und was, ich rede so viel, muss auch mit mehr reden jetzt.
In dem Fall fällt mir auch gerade ein, was wäre denn gewesen, wenn es ein iPhone gewesen wäre?
Beziehungsweise was wäre denn gewesen, wenn die nächste Aktion, die gerade im Moment läuft, eben nicht mehr ein Technik-Gadget ist, was eigentlich irgendwie überhaupt nicht reinpasst, sondern im Moment gibt es eine T-Shirt-Firma, die an Blogger T-Shirts verschickt. Und die Blogger sollen das in ihre eigenen Outfits irgendwie einbauen. Das sind relativ schlichte Shirts, würde ich jetzt mal sagen. Also nichts, worüber man sonst was schreiben könnte. Da schreiben auch wieder alle drüber. Also diejenigen, die das bekommen haben, sind wieder sehr begeistert. Man hört kaum kritische Stimmen. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Leser genauso wieder sagen, was lässt sich hier für Werbung einspannen? Das passiert aber nicht. Die Reaktionen der Leser sind darauf wieder total positiv.
Wahrscheinlich, ja, aber weil reinpasst. Dieses Samsung-Handy einfach total hässlich war.
Und das kann nicht der einzige Grund
sein. Nee, aber weil es einfach, über ein iPhone hätte sich einfach niemand beschwert, weil das einfach, weil das Gerät eine hohe Akzeptanz hat oder das Produkt. Und dieses T-Shirt tut auch keinem weh, weil es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, weil es halt nur ein T-Shirt ist. Aber dieses Handy ist halt auch wirklich... Also
ich glaube nicht, dass das der Grund ist.
Ich glaube, die Akzeptanz hat schon viel damit zu tun.
Ja, aber ist es nicht auch so, dass gerade dann diese Blogger, die das mitmachen, auch unglaublich, leichtgläubig sind und sich teilweise ja wirklich sehr freuen darüber, dass sie ausgewählt wurden für eine Werbekampagne und sich damit auch einfach sehr schnell und sehr gern verkaufen?
Da kannst du jetzt mal auch.
Da ist mir vorhin irgendwie so ein lustiges Bild gekommen, wo ich dachte, dass... wenn man jetzt irgendwie durch die Fußgängerzone läuft und da von jemandem angesprochen wird, dann meint so, hey, du siehst so super aus, ich habe hier ein Plakat, trag das doch mal für mich jetzt die nächsten 2 Stunden durch die Fußgängerzone. Dann würde das ja keiner machen wahrscheinlich, auch wenn das Produkt irgendwie toll wäre. Aber im Grunde genommen passiert das ja irgendwie doch in den Blogs. Also da kommt dann einfach eine Agentur, die sagt, hey, wir finden deinen Blog toll, schreib doch mal über das Produkt. Und dann sagen die, ja, super, hier, klar, schreibe ich über das Produkt. Und ich glaube, was irgendwie das Grundproblem davon ist, dass bei vielen irgendwie noch nicht, oder dass viele noch nicht verstanden haben, dass beziehungsweise viele das Internet als nicht als irgendwie einen realen Raum sehen, sondern das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie sowas. Und dann irgendwie gar nicht verstehen, dass es ein Geschäft ist, dass es irgendwie ein Business ist, worum es da geht. Und dann irgendwie sich tatsächlich einfach gebauchpinselt fühlen und denken, klasse, die finden mich gut und die geben mir jetzt ein T-Shirt und das poste ich jetzt hier. Und irgendwie in der realen Welt das so nie machen würden.
Und auf der anderen Seite schade das aber auch sehr, weil ich weiß noch, als ich im Begriff war, mir das iPhone zuzulegen und gefragt habe, oder es war dann irgendwie da oder keine Ahnung, da habe ich gefragt, hey, was sind denn eure Lieblings-Apps? Weil mich das wirklich interessiert hat, weil du halt dieses neue Gerät da liegen hast und da war schon klar, in dem Moment, wo dieser Artikel erscheint, hieß es, ne, und Apple hat euch das geschickt und wir denken immer noch, ja, we wish, aber das ist halt einfach, du, durch diese daneben gegangenen Aktionen wie diese von Samsung, kann man halt dann auch nicht mehr echt sagen, okay, guck mal hier, ich habe hier mein eigenes Geld investiert, das ist nun mal jetzt leider ein Produkt, aber ich finde trotzdem, dass es einen Mehrwert hat für unsere Seite. Und ich wollte, und dann kam auch eine ganz tolle Kommentarliste zusammen, welche Fashion-Apps es gerade gibt, weil man muss sich immer erstmal anhören, dass es gekauft ist und das ist halt auch irgendwie...
Und was machen wir jetzt mit dem Problem? Wir haben das Problem, dass es Blogs gibt, die durchsetzt sind von, ich sag mal, gesponserten Beiträgen und wir haben Blogs, die versuchen, das Ganze anders zu machen. Wie unterscheidet man die denn jetzt? Wissen wir nicht. Ich wollte Fragen gerne am Ende und Anmerkungen. Es gibt einen Weg oder einen Versuch, das zu lösen, dieses Dilemma, was es bei Printmagazinen scheint das ja völlig unwichtig zu sein, ob das jetzt ein Product Placement ist oder nicht. Aber bei den Blogs ist das offensichtlich der Diskussion wert. Es gibt in den USA mittlerweile Richtlinien, die von der Federal Trade Commission, dem FTC, herausgegeben wurden. Und zwar letztes Jahr. Und da geht es ganz... präzise um Blogs, die seither verpflichtet sind anzugeben, wenn sie entweder das Produkt oder irgendeine andere Art von Kompensation erhalten haben. Das sind jetzt nur Richtlinien, da wird keiner vor Gericht gezerrt am Ende und dafür verurteilt, aber es gibt diese Richtlinien, die haben für relativ viel Wirbel gesorgt. Wäre das ein Weg, den wir in Deutschland gehen könnten? Man muss jetzt alles kennzeichnen nach dem deutschen Presserecht oder nennen wir es Pressekodex, ist das ja eigentlich schon so?
Finde ich schwierig. Also finde ich interessant, mal die Idee, aber ich kann mir das irgendwie in der Realität nicht so ganz vorstellen. Also wer wird es denn dann überwachen oder ab wann, wann darf ich ins Geschäft gehen, mir ein Handy kaufen, das toll finden und dann irgendwie drüber schreiben und wo sind einfach die Grenzen?
Also es soll genau das ja eben unterschieden werden. Wenn du das von Apple bekommen hast, beziehungsweise von denen 50.000 Euro dafür bekommen hast, dass du das jetzt beschreibst, dann musst du es sagen.
Ja, aber ich könnte es ja auch einfach nicht sagen. Also wie soll...
Das ist immer so ein bisschen das Problem mit Richtlinien.
Ja.
Aber es gibt diese Richtlinien und es gibt dadurch eine Diskussion. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Also es gibt das ja auch im Printbereich. Ich glaube, Springer hat das mal angefangen, dass sie immer geschrieben haben unter den Artikel, wenn sie zu einer Reise eingeladen wurden. Und sie haben es dann irgendwann aber auch wieder gelassen, weil es halt doch eine ganze Menge war, was sie dann so in ihre Artikel reinschreiben musste. Und man das dann vieles nicht mehr so ernst nehmen konnte. Aber ich glaube... das ist auch ganz egal, ob es bei Print oder bei Blogs ist, es geht ja darum, den Leser ernst zu nehmen. Also der Leser, der ist ja nicht sauer, wenn jetzt jemand ein Handy zugeschickt bekommt, sondern der Leser ist dann sauer, wenn er das Gefühl hat, er wird von dem er sein Vertrauen da geschenkt hat, verarscht und jemand tut so, als wäre er rein zufällig auf ein Handy gestoßen und ist auch ganz fantastisch zufällig. Ne? Und da sind ja auch viele Blogger einfach, muss man auch leider sagen, ein bisschen doof, dass sie glauben,
dass
merkt niemand. Also ich habe manchmal sind das ja so Blogs, wo man denkt so, oh, ne, ich teste gerade die Pflegeserie von sonst was, ne, schmier mir das um die Augen, zack, die Falten sind weg. Dann denke ich mir, Gottes Willen, das hätte ja der Praktikant in der PR-Abteilung nicht blöder schreiben können. Und das gehört dann ja auch bestraft.
Ja, also, ja, bestraft. Müssen wir mal gucken. Es ist ja nun mal so, Modejournalismus... Die Beschäftigung mit Mode generell, Mode an sich ist es geht um Produkte und es geht häufig um Konsum. Und deswegen ist der Großteil der Blogs nun mal recht oberflächlich auf den Konsum von leicht verträglichen modischen Produkten, sage ich mal, ausgelegt. Und die Frage ist natürlich, die sich mir als engagierte Blogleserin auch immer noch stellt, ist, gibt es in Deutschland... Oder generell bei den Modeblogs, ist da überhaupt Platz für eine kritischere Herangehensweise, für eine tiefgründigere Herangehensweise? Ist das überhaupt was jemand lesen will? Schreibt man sich da einen Ast quasi und keiner liest es?
Naja,
ich meine, es gibt ja auch im Printbereich nicht wahnsinnig viele kritische Modepublikationen. Warum sollte es die dann im Online-Bereich geben?
Also man schreibt sich schon ein bisschen einen Ast. Also gerade wenn man das einfach mit irgendwelchen anderen Blogs vergleicht, die es dann seit einem Monat gibt und die sich dann freuen, dass sie irgendwie 10.000 Visits haben und sich aber irgendwie in auf der Schwäbischen Alb irgendwie auf der Wiese fotografieren hier in neuen H&M-Klamotten und dann sitzt man selbst irgendwie da und überlegt sich eine Woche lang einen Bericht und schreibt den dann und dann gibt es dann vielleicht einen Kommentar drunter und sonst verheilt das irgendwie so im Netz. Also, aber es wird, ja.
Du schreibst dir weiter einen Ast.
Ich schreibe weiter einen Ast.
Okay.
Nein.
Ja, aber natürlich sind halt die Outfit-Posts immer leichter emotionalisierbar und da ist schnell mal drunter kommentiert und da die Leute oder der Kunde ist ja in dem Sinne gewohnt, schnelle kleine Häppchen vorgeworfen zu bekommen und wenn das halt passiert zwischen 9 und 18 Uhr montags bis freitags und der Chef läuft vielleicht mal hinten vorbei und man möchte dann doch schnell den Tab irgendwie schließen, dann ist natürlich so ein schöner langer Text wie von Marit dann irgendwie ein bisschen schwieriger zu verstecken, dass man da jetzt auch so am Bildschirm klebt, ja, und gucken und schnell drunter schreiben, das ist natürlich, also die Aufmerksamkeitsspanne gibt es vielleicht auch nicht her. Ich weiß noch, wir diskutieren das auch intern sehr oft, inwiefern längere Texte und eine tiefere Auseinandersetzung da Sinn machen, wobei von beider Seiten immer herkommt, Mensch, ihr habt da so viel Platz und ihr wisst es gar nicht zu schätzen, dass da keiner kommt und alles wegstreicht und so, aber ich glaube einfach, ja, dass das vielleicht irgendwie jetzt gerade noch so gegen die Natur der Sache ist.
Aber das wird sich ändern, oder?
Hoffe ich.
Es gibt ja durchaus schon Blogs, zum Beispiel den von Theresa Bücker, Flanell Apparel, die immer sehr, sehr lange Texte schreibt, der trotzdem gelesen wird. Schönerweise, ja, glücklicherweise.
Also ich finde, wenn man sich das mal in der Langzeit anschaut, das sind ja die wirklich sehr bekannten Blogs, sind ja die entweder auf einer textlichen oder auf einer optischen Ebene sehr anspruchsvoll sind, sehr liebevoll sind. Und
ist das so, frage ich? Sind die bekannten Blogs wirklich die optisch und textlich sind?
Naja, also zumindest die mich interessieren, sind häufig auch welche, die von Journalisten gemacht werden oder von Leuten, die mal was mit Journalismus zu tun hatten, Leute, die halt auf ihre Fotografie achten. Also ich meine, kein Mensch kann mehr als 10 Blogs irgendwie jeden Tag normal benutzen, jedenfalls also nicht hier aus der Modeszene.
Das ist alles eine Frage der Übung.
Und ich glaube, dass sich da die Qualität einfach durchsetzt. Also das auch das, was man selbst macht, ernst zu nehmen. Aber
also ich würde ja fast sagen, dass die Entwicklung derzeit so ein bisschen gegenteilig ist. Also dass es wirklich hingeht zu diesen sehr leicht konsumierbaren, recht oberflächlichen, wie Marit so schön sagte, kleinen Mädchen. Blogs und gerade die kritischeren, also nicht, dass ich sage, die sind alle völlig irrelevant, sondern die kritischen Ansätze und die tiefgründigeren Ansätze da leider, da gibt es einfach gerade nicht so viele. Das verhallt jetzt hier stumm.
Naja, dass Blogs aus Umkleidekabinen Erfolg haben, das finde ich nicht so erstaunlich. Dass Blogs aus Umkleidekabinen Erfolg haben, das finde ich nicht so erstaunlich. Ich wollte nach der Adresse mal fragen.
Vielleicht können wir ja jetzt die Fragen an das Publikum. Du hast dich ja schon vorher gemeldet. Ich muss jetzt rumlaufen, weil wir nur 3 Mikros haben.
Hallo. So, ich glaube, also die Diskussion habe ich so ein bisschen verfolgt und ich glaube, beim Blogs geht es darum, subjektive Meinung zu erfahren. Also mich geht es um den Blogger, wenn ich was lese, und nicht um das Produkt. Und Objektivität holt man sich aus dem Print. Und deswegen finde ich das auch erlaubt, dass man beispielsweise, ja, wenn ich einen Freund frage, sag mal, wie ist die Jacke und gefällt dir die und er mir das empfiehlt, dann es ist subjektiv und das nehme ich auch an. Und es geht in Blogs geht es darum und nicht um Objektivität. Und daher finde ich es auch okay, dass man Geschenke annimmt und wenn man sie selber trägt, dann kann man auch sagen, ja, ist super. Und zweitens auch noch über die Kontrolle. Die Qualität setzt sich durch und auch Vertrauen ist wichtig. Wenn mein Blogger mich enttäuscht, dann gehe ich woanders hin. Und da brauche ich keine Kontrolle.
Ich glaube ja nicht, dass Blogs nur Platz für bla 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 bieten, sondern auch durchaus objektive und fundierte Berichte. Daran glaube ich immer noch.
Frage und zwar, wenn ihr jetzt von Modelabels und so weiter irgendwelche Produkte zugeschickt bekommt oder sowas zum Testen oder zum drüber berichten, wie handhabt ihr das, wenn ihr mal schlechte Kritik habt? Also, weil was zugeschickt bekommen und sagen, ach, das ist toll und das ist super und es fühlt sich so ganz toll an, das ist schnell gesagt und so weiter, aber wie ist es, wenn ihr kriegt jetzt das zugeschickt oder so oder ihr sollt doch bitte über irgendwas berichten und es entspricht überhaupt nicht eurem Geschmack? Berichtet ihr dann darüber, schweigt ihr lieber oder wie ist das Feedback dann auch von dem entsprechenden Label dann? Also wie handhabt ihr dieses Problem oder in Anführungsstrichen Problem?
Das kommt immer ganz drauf an, würde ich sagen. Wir haben da letztens schon mal irgendwie drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass 99% der Dinge, die wir geschickt kriegen, auch in der Tonne landen beziehungsweise in der Nichterwähnung verpuffen. Und natürlich sucht man sich eher die Sachen, oder weil man sich halt eben freut, dass man das reviewen darf, dann ist der Tenor meistens ja schon positiv, sage ich mal, sonst hätten wir es nicht rausgepickt. Geschickte Sachen zu zerreißen, ich glaube, da reicht uns fast die Belustigung in unserem Bürozimmer, was wir da jetzt geschickt haben, muss man irgendwie auch nicht nach außen tragen, weil das verwässert ja auch irgendwie das Produkt nach außen. Also wir vermitteln ja schon so ein bisschen eine heile, nicht heile Welt, aber was nützt mir das jetzt, dieses hässliche T-Shirt da zu zerreißen?
Aber du hast ja durchaus, aber was eben dieses Ignoranz von blöden Sachen ist eigentlich so die Hauptstrategie, die ja die meisten fahren. Das verhindert dann natürlich auch Kritik. Also das ist natürlich, und du hast ja durchaus letztens dieses, was war es denn, eBay-Designer für Lau-Portal nicht verrissen. Man muss ja nicht gleich was verreißen, nur weil man es nicht gut findet. Aber du hast es durchaus, ja, ich sag mal, kritisch diskutiert.
Aber da hatten wir eine Verantwortung, weil wir eben diesen Shop vorgestellt haben und dieses Produkt entgegengenommen haben. Und dann stellte sich halt heraus, dass es nicht zertifiziert war und dass es ein Fake war.
Also nein, ich meine diese eBay-Shopping-Plattform wie ja. Brands for Friends, nicht gesagt die Marke Grants.
Ja.
Also das habt ihr ja durchaus ja, negativ kritisch besprochen. Beäugt.
Gut, aber da war es, so ging es irgendwie. Das sage ich ja, es gibt halt noch dieses 1%. Und da wurde uns ja auch nichts zugeschickt, sondern es war halt einfach irgendwie so auf dem Schirm und dann wollte ich da Stellung zu nehmen und dann habe ich das da benutzt. Und dann
okay.
Hat übrigens aber auch keiner drauf kommentiert.
Ich habe es loben gut zur Kenntnis genommen. Wirklich, das ist so weit hinten da, jetzt hat sich davon noch jemand in der ersten Reihe. Ich komme nachher nach hinten.
Ja, ich wollte nur sagen, das sieht ja wirklich so aus, als wären alle Fragen, die aufkommen zum Thema Qualität, zum Thema, was schafft Glaubwürdigkeit, also als wäre das alles damit verknüpft, die ganzen Probleme, die in Bezug auf Blogs entstehen können, die Kritik gegenüber Werbegeschenken, gegenüber von positiven Posts und so weiter. Und ich wollte jetzt einfach mal euch individuell fragen, was ist denn eure Meinung dazu als Blogger, was ist denn Bloggerqualität? Was macht denn einen guten Blog aus oder was sollte denn ein Modeblogger leisten? Soll der objektiv sein? Soll der subjektiv sein? Eurer persönlichen Meinung nach?
Also meine persönliche Meinung ist, dass Blogger sehr subjektiv sein sollten. Also zumindest, das ist auch etwas, was ich fahre. Also ich schalte auf meinem Blog keine Werbung und ich nehme eigentlich auch keine Produkte an. Also sie kommen halt manchmal einfach so und dann sind sie halt da. Aber wenn mich jemand fragt, ob sie mir was schicken dürfen, dann sage ich meistens nein, weil warum? Also vor allem meistens sind das auch komische Anfragen, wenn irgendwie mir ein Epiliergerät geschickt werden sollte oder so. Dann denke ich, okay, was soll ich damit machen? Also und also ich entscheide alles wahnsinnig subjektiv. Und wenn, falls mir jetzt doch irgendjemand was schicken will und ich irgendwie gerade in dem Moment denke, ach ja, da fällt mir irgendwas Lustiges ein, da kann ich was drüber schreiben, dann mache ich das auch. Also und dann schreibe auch ich und also ich schreibe auch negative, also ich verreiße auch Sachen und oder mache auch Sachen manchmal lächerlich. Aber tu das eben als ich und finde das daher auch legitim. Also weil natürlich Kritik oder in Blogs auch irgendwie schwierig ist, weil da oftmals auch Dinge passieren oder von Menschen gesagt werden, die vielleicht nicht unbedingt die Ahnung oder die Position haben, in der sie Dinge sagen sollten und aber trotzdem ein wahnsinniges Publikum haben und manchmal dann auch ihre irgendwie die Macht, die sie haben, irgendwie gar nicht so kennen oder vielleicht missbrauchen, keine Ahnung, und ich will da jetzt nichts unterstellen. Aber ich denke, wenn man eben wirklich so eine ganz subjektive Schiene fährt, dass man da relativ nicht frei von ist, aber zumindest mehr Freiheiten hat, weil man dann sagen kann, na gut, es ist eben halt mein Blog und meine Meinung und ich sehe das so und das können halt alle irgendwie anders sehen und das kann halt dazu führen, dass man vielleicht einfach keine Produkte mehr geschickt bekommt, wenn man einfach zu kritisch ist. Tja, keine Epiliergeräte.
Nur ganz kurz, weil wir jetzt halt die ganze Zeit über Produkte reden. Also ich finde, das, was jetzt Blogs von Printmagazinen abhebt, sollte eigentlich sein, dass sie halt nicht ein Produktjournalismus sind, machen wie, oh, da gibt eine Firma, die will irgendein Produkt platzieren und ich entscheide jetzt noch, ob ich das platziere oder nicht und positiv beschreibe, sondern am besten finde ich Blogs, wenn sie halt gelebte Mode mir zeigen. Also ich finde Street-Style-Blogs finde ich unglaublich inspirierend. Ich finde Blogs, wo sich Leute einfach Bilder zusammenstellen, die ihnen gefallen, die ihnen irgendwas sagen. Also das sind Blogs, die für mich, die mir was sagen. Und Produktabfall erschienen, das finde ich so, warum? Das gibt es ja schon. Und nur, weil da mehr Produkte abgefahren werden, macht es das ja nicht besser.
Vielleicht kann ich da gerade mal eine Frage dazu stellen. Also ihr habt ja im Prinzip schon so eine Art Luxusproblem. Also abgesehen davon, dass Fashion-Blogs de facto höchstwahrscheinlich die einzige Sparte von Blogs sind, die irgendwann eine ordentliche Monetarisierung einfahren werden, seid ihr auch die Einzigen, die wirklich eben Tag für Tag über Produkte berichten, die man kaufen muss. Also ihr steht sowieso für euch selber in der Monetarisierungsfrage. Und von daher habe ich das Gefühl, ihr eiert auch so ein bisschen rum in der Diskussion, wenn Prada Pakete schickt. Prada jetzt vielleicht noch nicht, aber alle anderen tun es. Und es wird nicht aufhören, das kann ich euch garantieren. Und ihr müsst wahrscheinlich über kurz oder lang halt wirklich eine Antwort darauf finden, weil dann wird es halt jemand anders machen. Also du hast jetzt die Street-Style-Blogs erwähnt und man guckt mal, was der Facehunter jetzt irgendwie gemacht hat mit Nescafé. Oder, also das sind ja jede Menge andere, also die Monetarisierung findet schon längst statt. Das ist also deshalb finde ich die Frage tatsächlich noch nicht so richtig beantwortet. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen.
Das stimmt, es gibt überhaupt keine richtige Antwort auf das Ganze. Wie ich auf dieses Thema des Panels überhaupt gekommen bin, ich war im Februar in New York auf einer Blog-Konferenz und habe da teilgenommen an einer Diskussion, die nannte sich Navigating Blog Ethics. Und da ging es eben genau um diese Frage. Und ich bin dort zu dem Schluss gekommen, auch wenn man natürlich das Gefühl hat, in den USA sind die rein blogtechnisch schon ein paar Jahre vorneweg, dass die auch keine Antwort haben. die wissen es auch nicht. Die wissen weder, wie sie es gescheit monetarisieren können, noch wie sie mit den Problemen umgehen, wenn sie mit diesen Fragen der unabhängig, nicht unabhängig, authentisch, nicht authentisch konfrontiert werden. Und was mir aus dieser Diskussion dort zurückgeblieben ist, ist, dass man als Modeblogger oder wahrscheinlich generell als Blogger sich genau das machen muss. Man muss einen Standpunkt finden. Man muss darüber nachdenken. Man muss sich bewusst sein, was passiert, wenn man in dieses System des ich bekomme Geschenke, schreibe ich darüber, schreibe ich nicht darüber, ich nehme Reiseeinladungen an und so weiter und so fort, was dann passiert. Und was ich dann, glaube ich, kritisieren würde und warum ich auch diese Diskussion heute machen wollte, ist, dass das viele einfach nicht machen. Und dass viele sich keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich ein Geschenk annehme und was passiert, wenn ich mit PR-Agenturen Beziehungen eingehe. Ich sage nicht, dass man das nicht machen darf, aber ich sage halt, man muss da irgendwie so eine Meinung zu haben. Und nur zu sagen, oh super, tolles Teil, da schreibe ich jetzt drüber, das reicht halt nicht. Und das passiert leider noch zu wenig. Hat noch jemand eine Frage?
Ich habe noch eine eher technisch-organisatorische Frage. Ihr habt jetzt oft erwähnt, dass man irgendwie die wirtschaftliche Relevanz von Blogs daran feststellen kann, dass Verkäufe dann in die Höhe gehen oder dass Artikel ausverkauft sind. Aber ist das wirklich objektiv messbar? Gibt es da Messungen zu? Ich meine, es lässt sich ja nicht ebenso wenig, also oder eben, meine Frage bezieht sich dann genauso auf den Printmodejournalismus. Gibt es da wirklich Daten zu? Inwieweit, also weil, dass man wirklich die Nutzer, die Mediennutzung auf diese Weise irgendwie misst und bewertet? Weil wer weiß, warum die Käufe in die Höhe gegangen sind. Also.
Kenne ich mich nicht so aus mit diesen ganzen...
Also
es ist, was ich sagen kann, ich kann es halt ganz privat oder auf meine Position beantworten, dass ich weiß, dass wir auf Stil in Berlin Bilder hatten von Kleidungsstücken, die dann mehr nachgefragt wurden. Also ich weiß es jetzt von kleineren Designern, die, bei denen dann eben genau dieses Stück angefragt wurde, weil es bei uns auf dem Blog war. Und davon sind es ja nur ganz wenige, also etwas bei einem Designer anzufragen, ist natürlich nochmal mehr als bei H&M im Online-Shop auf Kaufen klicken. Von daher denke ich, dass das...
Weißt du noch, als ich die Sonnenbrille gekauft habe über deinen Banner, Mary, da hast du auch Geld für gekriegt. Lässt sich schon messen, klar.
Ja, das stimmt. Natürlich über Also es gibt natürlich Affiliate-Programme, wo man das dann genau sieht. Also wir haben auf Stil in Berlin einen Banner von American Apparel und da können wir natürlich durchaus sehen, wie viele Leute da gekauft haben pro Tag. Es sind leider nicht so viele, wie wir hoffen, uns wünschen würden.
Ja, ich hatte noch eine Frage an Tilman Prüfer vielleicht, weil mich würde interessieren, du bekommst ja zwar selbst keine Pakete von Prada geschenkt mit T-Shirts oder Taschen, aber in dem Zeitmagazin, das lebt ja auch sehr stark von Werbekunden und du hast hinten auch so eine, ich weiß gar nicht, also immer so einen Text, wo es um Produkte geht. Also inwiefern fühlst du dich selbst denn eigentlich unabhängig, als Journalist über das zu schreiben, was dir vielleicht gefällt, oder inwiefern bist du da nicht selbst auch sehr stark gezwungen, eigentlich über Dinge zu schreiben und auch in der Art und Weise, wie du über sie schreibst, von dem, was du zwar persönlich nicht, aber deine Zeitung natürlich in puncto von, also als Werbekunden dann bekommt?
Nee, gezwungen bin ich dazu gar nichts. Also diese Stilkolumnen, die ich mache, das sind ja sehr ausgewählte Dinge und die haben jetzt, also das kann sich jeder anschauen.
Das Bild eigentlich immer eher.
Genau. Das hat jetzt mit Anzeigenkunden, die im Zeitmagazin oder Zeit erscheinen, nichts zu tun. Da gibt es keine Korrelation. Und das ist jetzt bei der Zeit auch nicht so, wie es jetzt bei einem Verlag wie Condé Nast wäre. Der, also es gibt ja, wir müssen sehen, die Zeit, die hat eine sehr breite Spanne von Anzeigenkunden. Das geht über Reise, Bildung, Auto, bla. Nicht so eine Abhängigkeit.
Uhren. Also würdest du wirklich sagen, du fühlst dich davon völlig unabhängig? Du schreibst über was du willst. Und dann kommt nicht mal eben der von der Werbe Abteilung rein und sagt, sag mal, kannst du nicht mal die Uhr hier, der hat gesagt, dann machen wir da auch eine Anzeige.
Nee, der von der Werbeabteilung kommt nicht. Die Uhr, die Firma kommt dann schon, ne,
ja,
und sagt, ja, wir unterstützen euch, aber so unglaublich, ne, und jetzt könnt ihr auch mal uns unterstützen. Aber also ich habe lieber...
Was machen wir denn dann?
Sag mal, naja, dann, das ja, ist dann halt so, ich hab lieber Ärger mit einer Uhrenfirma von außen, als dass ich Ärger mit meinem Chefredakteur bekomme. Und das, und
also du sagst dann nein, du sagst das ab.
Ja, das sagen wir. Wir machen keine Kooperation in dem Sinn. Und die, ist es damit beantwortet? Aber ihr müsst sehen, also diesen Druck kann man nicht wegdiskutieren. Aber wir haben ja auch einen sehr hohen Vertriebsanteil. Also 60% der Einnahmen der Zeit kommen nicht aus Anzeigen, sondern aus Abonnenten. Und wir müssen also, so ein Leser ist dann auch eine gute Argumentationsbasis.
Produktinszenierung ist sehr wichtig, wie das man zum Beispiel bei Vent Privé sieht. Und ich frage mich, was hindert die Blogger daran, dass sie ein Online-Zeitschrift zusammen machen und die besprochenen Artikel dort verkauft werden. Und das wird alles von den Bloggern inszeniert, sozusagen.
Also die Blogger sollen die Sachen auch gleich verkaufen, die sie besprechen. Ich glaube, das ist das Prinzip von Corporate-Blogs, oder?
Weil so können die Blogger ihre Kenntnisse monetarisieren und das ist sozusagen Crowdsourcing in Geschmackfrage. Ne? Also das heißt, wenn jemand sich interessiert, was die besonders wache Beobachter der Modeszene gut finden, dann geht man auf diese Seite, sieht man dort die besprochenen Waren und kann gleich kaufen.
Ich glaube, das werden wir uns alle überlegen, wenn wir hier rausgehen. Die Geschäftsidee. Hat jemand noch eine Frage? Das war ja keine Frage, oder? Nein, das war ein Vorschlag. Es hat keiner mehr eine Frage?
Aber
ja.
Ich kann noch was sagen.
Bitte?
Ich.
Du willst noch was sagen?
Ja. Man kann sich natürlich diesem ganzen Problem auch so ein bisschen entziehen, indem man sich vielleicht auch entscheidet, einfach überhaupt nicht über Produkte zu schreiben.
Wie geht das bei der Mode? Wie soll denn das bitte schön gehen? Die Mode sind doch Produkte.
Die Mode sind nur Produkte und Konsumgüter. Und
selbst wenn das ein Kleid von Dior ist, aus der Haute Couture-Kollektion ist das ein Produkt und Dior verkauft noch Make-up und keine Ahnung was.
Also ich finde ja, also das ist jetzt... Ich weiß nicht, ob das die Antwort darauf ist, aber ich finde, dass das Problem, was viele Printmagazine hatten, ne, also Modemagazine, ist, dass sie in dieser Starre, dass sie halt immer über die gleichen Firmen berichten, die auch immer die Anzeigenkunden im weitesten Sinne sind oder zu den großen Zehn gehören und man die halt, die immer berücksichtigt sind, so erstarrt sind, dass sie gar nicht mehr gesehen haben, dass halt tatsächlich da draußen in der Welt sich immer mehr Menschen für Mode interessieren. Also wenn wir Erhebungen machen, was interessiert Leser, ist Lifestyle und Mode, das nimmt Jahr für Jahr zu. Und das, ich fände es unglaublich schade, wenn also Blogs den gleichen Fehler machen würden, dass sie sich aus Monetarisierungsgründen halt genauso auf die bekannten Kandidaten spezialisieren, weil so verliert man halt den Menschen... nochmal.
Gut, da es jetzt ja auch so unruhig wird, würde ich sagen, wir nehmen das als Schlusswort. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bloggt weiter, bloggt tiefgründiger, kritischer vor allen Dingen.